Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Der Stefan hat es vorhin schon mal gesagt. Mein Name ist Marc. Ich freue mich, dass du jetzt live mit uns diesen Gottesdienst feierst. Zu Beginn möchte ich euch ein bisschen erzählen aus meiner aktuellen Lebenssituation gerade. Wie einige von euch wissen, ich bin Arzt, ich bin aktuell angestellt in der Praxis, arbeite da Vollzeit und habe mich so die letzten Wochen und Monate darauf vorbereitet, ab dem neuen Jahr mich selbstständig zu machen, eine Praxis von einem Kollegen zu übernehmen. Und da kommt, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich viel einfach noch dazu, zu dem, was man eh schon so auf seiner Agenda hat. Zusätzlich haben wir vor 3 Monaten unser 3. Kind bekommen, die Naemi, und haben noch 2 Kinder im Kindergarten, beziehungsweise jetzt bald im Schulalter einen davon, die auch noch zu Hause sind, weil durch Corona, erst durch Kindergartenschließungen, jetzt durch Sommerpause zu Hause sind. Und vielleicht könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie es bei uns zu Hause nicht gerade aussieht, aber wie es drunter und drüber manchmal geht, was einfach los ist, viel Trubel, viel zu tun, einfach eine anstrengende Phase. Und ich denke, der ein oder andere oder vielleicht alle von euch kennen auch solche Phasen aus ihrem Leben, wo einfach viel ist, wo es stressig ist, wo es anstrengend ist. So Situationen, wo zumindest in meinem Leben dann schnell mal so das geistliche Leben, die Beziehung zu Gott irgendwie auf Sparflamme läuft. Und wo man dann aber auch schnell merkt, wenn so das geistliche Leben nicht läuft, wie bestimmte Charaktereigenschaften, die man an sich selbst nicht so mag, die man eigentlich dachte abgelegt zu haben, so wieder hervorpoppen. Und wie dass ich einfach mit meiner Familie ungeduldig umgehe oder immer so meine Nerven wie so Drahtseile gespannt sind. Und wahrscheinlich kennst du solche Situationen auch und man ist dann irgendwie auch unzufrieden so mit seinem eigenen geistlichen Leben. Es läuft einfach nicht so, wie man sich vorstellt, wie man denkt, dass es eigentlich richtig wäre. Und wenn man dann noch einen Vers wie den folgenden liest, in Hebräer 3,14, ich lese euch gerade mal vor: Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab, und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Und gerade dieser letzte Teil, dieses vorausgesetzt, wir weichen bis zuletzt nicht davon ab. Wenn ich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn ich so einen Vers in so einer Situation lese, dann kommen schon Fragen bei mir auf, so wie soll ich denn bis zum Ende durchhalten, wenn ich jetzt schon Schwierigkeiten damit habe, dran zu bleiben manchmal und das so zu leben, wie ich mir das vorstelle oder wie Gott sich das vorstellt. Oder lebe ich überhaupt diesen rettenden Glauben, der mir die Ewigkeit verspricht? Im Endeffekt stellt man sich doch dann wirklich die Frage, die Stefan schon vorhin erwähnt hat: Kann ich als Christ meine Rettung eigentlich auch wieder verlieren? Oder bin ich safe? Und weil mich interessiert hat, was ihr da so drüber denkt, habe ich euch diese Frage mal auf Instagram gestellt vor 2 Tagen. Und danke erstmal, dass ihr da alle oder dass einige von euch da mitgemacht haben. Und ihr seht jetzt hier das Ergebnis oder zumindest einen Zwischenstand. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell gerade aussieht, aber das war von gestern der Zwischenstand. Da haben 33% der Antwortenden gesagt: Ja, klar, kann ich als Christ meine Rettung wieder verlieren. Und 2/3 haben sich entschieden für Nein, auf keinen Fall. Wenn ich gerettet bin, dann bin ich safe. Dann kann ich das als Christ nicht mehr verlieren. Was ganz spannend ist, ich habe auch meiner Hausgruppe diese Frage gestellt und ich habe denen noch eine 3. Antwortmöglichkeit gegeben. Das war auf Instagram nicht möglich, da kannst du Ja oder Nein machen. Und ich habe meine Hausgruppe noch gefragt und habe denen eine 3. Möglichkeit gegeben, wo sie ja sagen konnten: Ich bin mir nicht sicher. Und was ganz spannend ist, das seht ihr jetzt hier auf der nächsten Folie, dass sich dann auf einmal knapp 60% dafür entschieden haben zu sagen: Ich bin mir nicht sicher. Das sind jetzt natürlich keine aussagekräftigen Gruppengrößen, aber so die Tendenz, die wir nehmen können, die stimmt, glaube ich, schon. Vor allem, wenn wir gucken, dass sich die anderen beiden Antwortmöglichkeiten wieder auf 1/3, 2/3 einpendeln. Im Endeffekt würde ich davon ausgehen, dass wir, wenn wir auf Instagram noch eine 3. Möglichkeit gehabt hätten, da hätten sich dann auch viele noch dafür entschieden, die sich jetzt vielleicht gar nicht getraut haben, eine von diesen krassen Ja- oder Nein-Antworten zu wählen. Im Endeffekt scheint die Frage auf diese Antwort gar nicht so klar, nicht so eindeutig zu sein, wie wir vielleicht im ersten Moment denken. Also falls du dich heute Morgen fragst oder dir unsicher bist oder dir vielleicht sogar Sorgen machst, ob du dein Seelenheil wieder verlieren kannst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Als wiedergeborener Christ wirst du von Gott bis zum Ende bewahrt. Wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn, als deinen Erlöser, als deinen größten Schatz glaubst, dann wird Gott deinen Glauben, dann wird Gott dich bis zum Ende bewahren. Dann wirst du deine Rettung niemals verlieren. Als wiedergeborener Christ wird Gott dich bis zum Ende bewahren. Wie komme ich drauf? Lasst uns gemeinsam im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5 lesen. Da steht: Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Petrus adressiert hier in diesen Versen eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, nämlich diejenigen, die an Jesus glauben und von Neuem geboren sind. Das ist, was wir hier lesen. Und was bedeutet es, von Neuem geboren zu sein? Vielleicht hast du da jetzt gerade viele Fragezeichen in deinem Kopf. Dann möchte ich dich ermutigen oder dir ganz stark ans Herz legen, den vierten Teil unserer Predigtreihe neu gemacht nochmal anzuschauen. Vielleicht hast du ihn schon gesehen, dann schau ihn dir nochmal an. Vielleicht hast du ihn noch nicht gesehen, dann mach das fürs erste Mal. Weil da hat Anderle darüber gesprochen, was es heißt, von Neuem geboren zu sein, ein neues Leben zu leben. Was wir als Christen glauben, ist, dass, wenn Jesus dich ruft, das haben wir in den ersten Teilen dieser Predigtreihe uns schon alles angeschaut, wenn er dich ruft, ihm nachzufolgen und du dich dann entscheidest, umzukehren, Buße zu tun von deinen sündigen Wegen und ihm nachfolgst, dass Gott dich dann zu seinem Kind macht. Das haben wir auch gehört, dass du adoptiert wirst als sein Kind, dass du damit sein Erbe wirst, dass du erben wirst eines Tages, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das haben wir letzte Woche gehört. Dass du ein neues Leben erhältst, dass du neu geboren wirst, dass du neu gemacht wirst mit allem, was dazugehört. Und wie wir hier in dieser Stelle im 1. Petrus gelesen haben, dass du ein unvergängliches Erbe als Kind Gottes hast, nämlich das ewige Leben bei Gott. Und Gott macht uns hier in Vers 4 auch noch die Zusage, dass Gott selbst dich bis ans Ende bewahren wird, dass er deinen Glauben bewahren wird, damit du dieses herrliche Erbe, das er dir versprochen hat, als Kind Gottes auch antreten darfst. Gott verspricht dir, durch seine Kraft deinen Glauben zu bewahren bis ans Ende deines Lebens. Und das Coole ist, dass es nicht deine Performance ist, es ist nicht deine Leistung, sondern es ist Gottes Gnade, die deinen Glauben erst bewirkt und ihn dann bewahrt. Es ist Gottes Werk in deinem Leben. Das ist unsere Predigtreihe, das ist Kraftwerk. Das ist das, was wir die letzten Wochen hindurch angeschaut haben. Gottes Werk in deinem Leben. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Bedeutet es dann, dass eine Entscheidung genügt, dass wir an Jesus glauben und dann sind wir safe und können die Füße hochlegen und alles andere ist egal? Nee, ist natürlich nicht so. Wir haben ja gelesen, die Bedingung ist, von Neuem geboren zu sein. Und es drückt sich ja aus, dieses neue Leben, so wie wir das von Anderle gehört haben. Von Neuem geboren werden ist nur der Startpunkt dieses neuen Lebens. Und ich möchte es vergleichen, auch wenn der Vergleich an der einen oder anderen Stelle hakt, wie mit einem Marathonlauf. Auch bei einem Marathonlauf ist es nicht entscheidend, wo du nach einem Drittel oder der Hälfte oder drei Viertel stehst, sondern dass du im Ziel ankommst, dass du ein Finisher bist, dass du jemand bist, der den Lauf beendet. Was aber trotzdem wichtig ist, ist, wie du läufst, denn das entscheidet darüber, ob du ankommst. Wenn du dir einen erfolgreichen Marathonläufer vorstellst, dann wird er nicht die ersten Kilometer im Vollsprint rennen, sondern der wird sich sein Rennen einteilen. Der wird nicht bei den Verpflegungsstationen sich mit Bier eindecken, sondern mit Wasser oder Energydrinks oder Energyriegeln. Und genauso wenig sinnvoll wäre es für ihn, mit zuenden Augen zu laufen oder rückwärts zu laufen oder die Streckenbegrenzung zu missachten oder die Beschilderungen, weil dann würde er vom Weg abkommen und sein Ziel nicht erreichen. Und genauso ist es auch mit deinem Leben als Christ, wenn du neu geboren bist. Du gehst an den Start dieses Laufs Und das Entscheidende ist, dass du diesen Lauf auch beendest. Paulus schreibt es in einem seiner Briefe, dass wir laufen sollen, um diesen Lauf zu vollenden, um das Ziel zu erreichen. Und ich bin sicher, wenn du wirklich von Neuem geboren wirst, dann wirst du Jesus tagtäglich in diesem Lauf nachfolgen, weil dir die Augen geöffnet sind, weil du erkannt hast, wer er ist für dein Leben, dass er eben dein Herr und dein Erlöser und dass er absolut entscheidend ist. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann wirst du danach handeln, was Jesus in der Bibel sagt, weil du glaubst, dass es das Richtige für dein Leben ist. Und du wirst den Weg gehen, den er dir vorgibt, weil du weißt, dass es der Weg ist, der dich zum Ziel führt. Wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, dann wirst du alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Coole ist, du darfst dir dann auch sicher sein, dass du dieses Ziel erreichen wirst, dass du bei ihm sein wirst. Wissend, dass es nicht dein Verdienst ist, sondern eben Gottes Werk in dir. Als wiedergeborener Christ wirst du von Gott bis zum Ende bewahrt. Jetzt sagst du aber vielleicht, ja, aber das deckt sich ja überhaupt nicht mit der Praxis, die ich in meinem Leben erlebe, nämlich, dass Menschen in meinem Leben waren, in der Gemeinde waren, die Christen waren und die jetzt Jesus nicht mehr nachfolgen, die nicht mehr die Gottesdienste besuchen. Und du hast da bestimmt ganz bestimmte Personen im Kopf, mit denen du im Gottesdienst saßt, in der Hausgruppe saßt, mit denen du zusammen gebetet hast. Vielleicht Leute aus deinem engeren Kreis, Familie, Freunde, die Jesus aktuell, Stand jetzt, nicht nachfolgen. Bestimmt hast du auch schon von prominenteren Beispielen gehört. Pastoren von Megachurches, Lobpreisleiter, die international bekannt sind, die Jesus nicht mehr nachfolgen, die vielleicht sogar Bücher geschrieben haben, warum sie das jetzt nicht mehr tun, warum der Glaube für sie keinen Sinn mehr macht. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein unter der Prämisse, die wir vorhin getroffen haben? Wenn es stimmt, was wir gerade in 1. Petrus gelesen haben, dann dass diejenigen, die wiedergeboren sind, bis zum Ende bewahrt werden, dann bedeutet es ja, dass im Umkehrschluss diejenigen, die nicht bis zum Ende dabei sind, gar nicht wirklich wiedergeboren waren, dass sie gar nicht wirklich geglaubt haben. Und genau diese Tatsache, die lesen wir auch im 1. Johannesbrief 2, Kapitel 19. Und da schreibt uns Johannes das ganz direkt. Da schreibt er, diese Christusfeinde, also die, die jetzt Jesus gegenüberstehen, nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt. Und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Wir lesen hier von Menschen, die augenscheinlich Teil der Gemeinde dort waren, die von außen betrachtet wie Geschwister gewirkt haben, die sich aber in der Laufe der Zeit von Jesus und der Gemeinde abgewandt haben. Und Johannes schreibt hier sehr deutlich, dass diejenigen nie wirklich dazugehört haben. Die haben nicht zu Jesus und seinem Leib dazugehört. Und es wurde erst deutlich, als sie gegangen sind. Also vorher war das gar nicht ersichtlich. Und das bedeutet, es gibt auch in unseren christlichen Gemeinden heute, wahrscheinlich auch in HDH, Menschen, die von außen betrachtet wie Christen aussehen, die deren Handeln mit dem eines Christen übereinstimmt, die aber doch nie von Neuem geboren wurden, die nie wirklich geglaubt haben. Die mögen vielleicht christlich aufgewachsen sein, mögen die gleichen Werte und Moralvorstellungen haben und genießen vielleicht auch das Leben innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft und sehen sich vielleicht sogar selbst als Christen. Ja, wenn wir an die denken, zu denen Jesus sagt, sie haben gerufen, Herr, Herr, aber ich habe sie nicht gekannt. Ich wage zu behaupten, auf Grundlage der Bibel, dass diese Menschen, wenn sie denn dann Jesus den Rücken kehren, dass sie nie wirklich ihn als ihren Herrn, als ihren Erlöser und als ihren größten Schatz erkannt haben. Denn wenn du Jesus als deinen Schatz erkannt hast, dann wirst du ihn niemals mehr loslassen. Das ist zumindest meine eigene persönliche Erfahrung. Ich kann sagen, dass ich es eigentlich unmöglich finde, nicht an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Und egal in welcher Phase meines Lebens, natürlich kommen Zweifel, natürlich kommen schwierige Phasen, natürlich gibt es Momente, wie ich es vorhin geschildert habe, Situationen, Phasen, wo du denkst, okay, ich erlebe gerade nichts, ich fühle mich vielleicht weit weg, aber trotzdem ist dann Glaube da, dass Jesus Christus derjenige ist, der für mich gestorben ist und der mich rettet und den ich brauche. Und es zieht mich immer wieder zu ihm hin und ich kann nichts dagegen tun. Und das Interessante ist, ich will auch gar nichts dagegen tun. Und deshalb bin ich mir absolut sicher, wenn du Jesus als deinen Schatz erkannt hast, wirklich erkannt hast, dann wirst du ihn niemals mehr loslassen. Ja, stell dir vor, ein Kind, das irgendwo im Sand buddelt und findet einen gigantischen Goldpiratenschatz. Das ist so das Thema bei mir zu Hause momentan. Wo können wir hingehen, dass wir Piratenschätze finden, Papa? Die würden den doch nicht mehr hergeben, wenn die den gefunden haben. Die würden nicht sagen, oh, das gebe ich jetzt in ein Museum. Ja, das müssten die wahrscheinlich. Aber egal, wenn du so einen Schatz findest, dann lässt du den nicht mehr los. Und Spurgeon formuliert das Ganze so: None are truly Christ's but those who persevere in grace. Temporary Christians are not really Christians. Oder auf Deutsch habe ich versucht, es mal zu übersetzen. Niemand gehört wirklich zu Christus, es sei denn, er bleibt auf Dauer in der Gnade. Kurzzeitchristen sind keine wahren Christen. Was er hier sagt, ist, was wir in den Bibelstellen schon gelesen haben, dass nämlich die, die wirklich zu Jesus Christus gehören, dass die bei ihm bleiben werden, dass die bewahrt bleiben und dass die, die wieder weggehen, dass sie gar keine wahren Christen, keine wiedergeborenen Christen sind. Und das Interessante ist, dass diese Menschen, gerade vielleicht Leute, die dann auch ein Buch darüber schreiben, warum sie diesem Glauben nicht mehr nachfolgen, die meinen, dass sie sich vom christlichen Glauben, dass sie sich von Jesus abgewandt haben. Aber ich wage zu sagen, die haben sich eigentlich von der christlichen Religion abgewandt, weil sie gar nicht diesen lebendigen, diesen wahren Glauben erlebt haben, sondern nur einen toten Glauben, irgendwelche Regeln und Moralvorstellungen, irgendeine Art und Weise zu leben, aber nicht die Erkenntnis hatten, dass Jesus ihr Schatz, ihr Herr und ihr Erlöser ist. Was mir ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ist, dass ich überzeugt bin, dass diese Menschen auch noch rettenden Glauben erfahren können, dass sie noch wiedergeboren werden können. Mangelnder Glaube in der Vergangenheit schließt ja rettenden Glauben in der Zukunft nicht aus. Und genau deshalb möchte ich dich wirklich ermutigen, solche Menschen in deinem Umfeld für sie zu beten, dass sie Jesus Christus wirklich als ihren Herrn, Erlöser und größten Schatz erkennen. Wo sie vielleicht schon viel wissen über Gemeinde, über Glauben, über Jesus, wo sie ein Kopfwissen haben. Aber was sie brauchen, ist es, ihm persönlich zu begegnen durch den Heiligen Geist. Aber wie ist es jetzt, wenn wir sagen, es gibt Menschen in christlichen Gemeinden, die sehen aus wie Christen, also so wie wir. Woher können du und ich wissen, dass wir zu der Gruppe gehört, die wirklich wiedergeboren ist, die rettenden Glauben erleben darf? Wie können wir diese sichere Hoffnung auf das unvergängliche Erbe haben, von der wir gelesen haben? Und das können wir durch das, was Stefan uns letzte Woche gepredigt hat, nämlich durch den Heiligen Geist. Und wir lesen das in Epheser 1 in den Versen 13 bis 14. Da steht: Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Was hier steht ist, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann darfst du dir sicher sein, von Neuem geboren zu sein. Dann kannst du dir deines Erbes sicher sein. Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, die neue Geburt geschieht durch den Geist. Also wenn du von Neuem geboren bist, hast du den Heiligen Geist. Und er ist dieses Siegel, dass du Gottes Eigentum bist. Und er ist die Anzahlung und die Bürgschaft Gottes, dass er dich vollständig erlösen wird. Er verbürgt sich dafür, lesen wir in dieser Stelle. Also der Heilige Geist ist der Knackpunkt, ist der entscheidende Unterschied. Und vielleicht ist es dir zu schwammig. Ja, habe ich jetzt den Heiligen Geist oder habe ich den Heiligen Geist nicht? Ist ja vielleicht nicht immer was, was wir spüren oder direkt erfahren. Und falls du dir da noch unsicher bist, ob du ihn hast, dann möchte ich dir folgende drei Fragen stellen, die dir vielleicht helfen können, dir da sicherer zu werden. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist: Bist du in diesem Moment davon überzeugt, dass du einzig und allein aufgrund der Erlösungstat Jesu am Kreuz gerettet bist? Bist du in diesem Moment überzeugt, dass du aufgrund der Tat Jesu am Kreuz gerettet bist? Glaubst du das? Lebst du das? Die zweite Frage: Gibt es Hinweise in deinem Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes? Gibt es Hinweise, dass der Heilige Geist in dir wirkt? Was können das für Hinweise sein? Das kann zum Beispiel sein, lesen wir in der Bibel, dass er dir eine innere Gewissheit deiner Rettung gibt. Andere Hinweise sind die Frucht des Geistes, die er in dir wachsen lässt. Liebe, Freundlichkeit, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut und was noch alles dazu gehört. Er wirkt in dir, dass du einen positiven Einfluss nimmst auf dein Umfeld, auf andere, auf die Gemeinde, dass du aufbaust, statt niederzureißen, lesen wir an anderer Stelle. Er bewirkt, dass du der gesamten biblischen, christlichen Lehre glaubst und dass du auch dementsprechend nach den Geboten Gottes handelst, dass du nicht Teile weglässt und manches für dich nicht gültig erklärst. Er bewirkt, dass du eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus lebst. Und dass du deine Glaubensgeschwister liebst, dass Gemeinde hohen Stellenwert hat in deinem Leben. Das sind Hinweise dafür, dass der Heilige Geist in deinem Leben am Wirken ist. Also siehst du diese Hinweise des Heiligen Geistes in dir? Und die dritte Frage: Sind in deinem Leben auf lange Sicht Veränderungen, zum Beispiel deines Charakters, geschehen? Hat sich was in deinem Leben verändert und ist es sichtbar auch für andere? Was können das für Dinge sein? Das kann Selbstbeherrschung sein, das kann Geduld sein, das kann Gottesfurcht sein, kann Weisheit sein, Rechtschaffenheit. Auch da guck in die Bibel rein, was Charaktereigenschaften sind, die nach unserer Bekehrung immer mehr verändert werden, damit wir dem Ebenbild Gottes ähnlicher werden. Diese drei Fragen, wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann kannst du dir sicher sein, den Heiligen Geist in deinem Leben zu haben und damit auch ewiges Leben zu haben. Und da möchte ich dich ermutigen, freu dich darüber und lauf diesen Lauf, auf dem du dich befindest, weiter. Lauf den bis zum Ende, weil das ist der entscheidende Faktor. Wenn du von dir glaubst, dass du Christ bist, aber bei der einen oder anderen Frage dir es nicht so klar ist, ob du die mit Ja beantworten kannst, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dir Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, warum das der Fall ist. Was dich davon abhält, diese Fragen mit Ja zu beantworten. Ob es vielleicht Punkte in deinem Leben gibt, wo es notwendig ist, dass du umkehrst, dass du Buße tust, dass du dich Jesus neu zuwendest, dass du dich an ihn wendest und ihn bittest, sich dir ganz neu zu offenbaren und sich dir zu erkennen zu geben. Und das Coole ist, er verspricht dir, wenn du nach ihm suchst, dann lässt er sich von dir finden. Mir ist ganz wichtig, dass du auf keinen Fall an diesem Punkt, wenn du eine der Fragen mit Nein beantwortest, irgendwie den Kopf hängen lässt und entmutigt bist. Das kann mal sein. Das können auch vielleicht gerade die Umstände sein, in denen du bist. Vielleicht gerade bei der zweiten und der dritten Frage, wo es um das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben geht oder auch um Veränderungen auf lange Sicht, wo du die selbst gar nicht siehst. Und vielleicht bist du gerade in so einem Tiefpunkt und das sieht alles irgendwie düster aus. Ich kenne das von mir. Und was mir dann hilft, ist, mit Christi zu reden, meiner Frau. Und sie sagt mir: Hey, aber diese und diese Dinge, die haben sich schon extrem verändert, seit ich dich kennengelernt habe. Meistens zeigt mir das, wie katastrophal ich früher war und was Gott schon Gutes in meinem Leben getan hat. Aber das ist ermutigend, weil du merkst, Gott wirkt und er ist da und er wirkt in deinem Leben. Und deshalb nimm dir doch jemand zur Seite und rede mit dem drüber, wenn du das selbst nicht erkennen kannst. Oft hilft so eine Sicht von draußen auch da weiter. Also nur weil du dir unsicher bist mit dem Ja, muss das nicht heißen, dass es ein Nein für dich ist. Und deshalb möchte ich dich gerade in diesem Bereich ermutigen, bleib dran, bleib an Jesus dran. Er möchte sich zu erkennen geben und möchte dir begegnen. Und wenn du bisher vielleicht mit Jesus noch gar nichts zu tun hattest, heute das erste Mal hier eingeschalten hast, schön, dass du dabei bist übrigens, oder ein paar Mal, aber das mit Jesus ist dir noch so ein bisschen unklar, dann möchte ich dich einladen, auf ihn zuzugehen, heute ihn kennenzulernen, vielleicht jemanden anzurufen, wo du weißt, dass er Jesus schon nachfolgt und mit ihm zu reden, mit ihm zu beten, die Bibel aufzuschlagen, vielleicht dir noch ein paar andere Predigten dieser Reihe anzuhören, die die Grundlage legen für alles, was wir heute gehört haben. Ich bin mir sicher, Jesus möchte sich dir zu erkennen geben und er möchte dir diese sichere Hoffnung auf ewiges Leben schenken. Und deshalb sei ermutigt, beginne diese Reise noch heute. Schließen möchte ich mit einer Ermutigung, die ich täglich bei uns im Gästebad lesen kann. Die hängt da an unserer Kartenwand. Und es hat uns eine Freundin geschrieben, diese Karte, als es uns nicht so gut ging als Familie. Und ich möchte das euch weitergeben. Ich möchte euch ermutigen mit den Worten Jesu aus Lukas 22, Vers 32, die er dir heute Morgen zuspricht. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie gut ist es zu wissen, dass Jesus Christus beim Vater für uns einsteht, dass unser Glaube nicht aufhört. Wie gut ist es zu wissen, dass der, der alle Macht hat, das für uns bittet. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder, die von neuem geboren sind, die erfüllt sind von deinem Geist, dass wir nicht in Angst und Sorge um die Zukunft leben müssen, sondern dass wir Sicherheit haben, dass du dich verbürgst für uns, um unser Seelenheil, dass du es in deiner Hand hältst. Herr, dass wir zwar einen Lauf laufen, aber in deiner Kraft, dass du es derjenige bist, der uns auf diesem Lauf hält, dass der, wenn wir den Blick auf dich halten und in deiner Kraft laufen, dass es uns dann möglich ist, was uns selbst nicht möglich ist. Und ich danke dir, Herr, das ist so gut zu wissen, dass du für uns bittest, dass unser Glaube nicht aufhört, Herr. Dass du der bist, der für uns ist und dass dann nichts gegen uns sein kann, Herr. Und ich bitte dich, dass wir das erleben und in dieser Freude, in diesem Frieden durchs Leben gehen. Nicht die Beine hochzulegen, sondern weiter zu laufen, aber mit einer Freude und mit einer Gewissheit, die wir nur durch dich haben können, Jesus.